Wir Menschen, wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen sicher sein vor Gefahren, vor Schicksalsschlägen, die uns begegnen können. Wir haben in gewisser Hinsicht Angst davor und wir schließen zum Beispiel Versicherungen ab, um Sicherheit zu bekommen. Wir schließen Versicherungen ab, um Gefahren oder schwierige Lebensumstände, um darauf vorbereitet zu sein. Wir versichern vielleicht unser Auto vor dem Fall des Unfalls. Wir versichern unser Haus gegen Feuer, Wasserschäden. Wir versichern vielleicht das Leben unseres Ehepartners. Und diese Versicherungen, sie geben uns eine gewisse Sicherheit bei Schicksalsschlägen oder Unfällen, dem finanziellen Bankrott nicht ausgeliefert zu sein. Und auf ähnliche Weise verlangt der Mensch nach Sicherheit vor dem kommenden Gericht Gottes. Der Mensch möchte sicher sein, nicht einmal von Gott zur Strafe im Feuersee verurteilt zu werden. Und weil es da keine menschliche Einrichtung oder keine Versicherungsgesellschaft gibt, in die du einfach Geld investierst und damit dann deine Sicherheit bekommst, versuchen Menschen auf unterschiedliche Weise Sicherheit zu generieren, mit denen sie meinen, vor Gottes Gericht bestehen zu können. Die katholische Kirche missbrauchte damals zur Zeit vor der Reformation diese Angst der Menschen vor dem Gericht Gottes und sie erzählten den Menschen, dass sie sich vom Zorn Gottes freikaufen konnten. Und dann verkaufte die katholische Kirche diesen Menschen Ablassbriefe, die ihnen suggerierten, dass sie vor dem Gericht verschont bleiben, wenn sie diese Summen oder diese Ablassbriefe bezahlen. Wir sind heute durch den Zugang der Bibel besser informiert als die Leute damals, aber obwohl uns die Bibel sehr klar kommuniziert, wie wir vor dem Zorn Gottes sicher sind, gibt es viele Menschen, die sich auf falsche Sicherheiten oder auf Scheinsicherheiten verlassen. Und vor so einer Sicherheit warnt der Apostel Paulus die Juden im zweiten Kapitel des Römerbriefes. Und wir wollen diese Warnung einmal heute zu uns reden lassen. Ihr dürft Römer 2 aufschlagen. Wir lesen ab Vers 17. Römer 2 ab Vers 17 bis 29. Da schreibt Paulus: Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hast, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht? Der du predigst, man soll nicht stehlen, du stiehlst? Der du sagst, man soll nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch? Der du die Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub? Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? Und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wir haben letzten Sonntag zusammen über die Verse 1 bis 16 im Kapitel 2 nachgedacht. Und in diesen ersten drei Kapiteln ist Paulus dabei, die Gerechtigkeit Gottes zu verteidigen, mit welcher er die Menschen richten wird. Im Kapitel 1 hat Paulus gezeigt, auf welcher Grundlage Gott die Heiden richten wird. Und ab Kapitel 2 wendet Paulus sich dann zu den Juden, die sich über die Heiden erhoben haben und die Heiden gerichtet haben, obwohl sie selbst das Gesetz, das sie von Gott empfangen haben, nicht einhalten. Gott hat die Juden also in gewisser Weise bevorzugt behandelt. Er hat nur ihnen als Volk das Gesetz gegeben, aber das Volk Israel verachtete diese Aussagen im Gesetz, die sie zur Buße leiten wollen, und verachten damit die Langmut Gottes, wie wir es in dem letzten Text gehört haben. Und Paulus hat dann in Kapitel 2, Vers 1 bis 11 einen Grundsatz gezeigt, nämlich den, dass Gott in seinem Gericht nach den Werken der Menschen entscheiden und richten wird. Und ab Vers 16 hat Paulus den Juden dann gezeigt, dass es nichts bringt, das Gesetz einfach nur zu besitzen, es aber nicht zu befolgen. Gott wird also auch den Juden ohne Ansehen der Person nach seinen Werken richten, egal wie viel Offenbarung sie bekommen haben. Soweit erstmal zum Kontext. Wir nehmen jetzt an diesem Punkt den Gedankengang von Paulus wieder auf, den er jetzt hier ab Vers 17 fortführt. Und wir werden jetzt weitere Entschuldigungen uns anschauen, die die Juden vorbringen können, um zu sagen, ich werde im Gericht Gottes verschont bleiben. Gott wird mich durchgehen lassen. Und die erste Entschuldigung der Juden behandelt Paulus hier in den Versen 17 bis 24. Da wird Paulus den Juden vermitteln, dass ihre Erkenntnis aus dem Gesetz sie nicht retten wird. Und dann die zweite Entschuldigung, die behandelt Paulus in den Versen 25 bis 29, wo er den Juden vermitteln wird, auch deine Beschneidung wird dich nicht retten im Gericht Gottes. Und damit nehmen wir jetzt den Faden wieder auf und lesen einmal Vers 17, wo Paulus sagt, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst. Wenn wir heute in unserem Umfeld oder in unserem Land besonders die Israeliten als Juden bezeichnen, dann hat das Beigeschmack aufgrund der schrecklichen Historie der Juden in Deutschland. Aber das ist damals anders gewesen. Gemäß Vers 17 rühmten sich die Juden Gottes und des Gesetzes, weil sie das erwählte Volk waren. Es ist für einen Juden eine Ehre gewesen, sich so bezeichnen oder sich so nennen zu dürfen. Das gab ihnen eine Art Nationalstolz. Und es war für sie, wie gesagt, eine Ehre, sich Jude nennen zu dürfen. Und wenn wir uns jetzt die letzten Verse einmal vorweg anschauen, Verse 28 und 29, da werden wir sehen, dass Paulus hier darüber spricht, wer wirklich ein Jude ist. Also das ist so der Anfang des Textes und das Ende des Textes. Du nennst dich Jude und zum Schluss wird Paulus den Juden klar machen, du bist nicht wirklich ein Jude. Die Juden haben sich, wie wir in den vorangegangenen Versen gesehen haben, damit gebrüstet und sind stolz drauf gewesen, als einziges Volk das Gesetz Gottes offenbart bekommen zu haben. Sie waren das auserwählte Volk, sie waren die Bevorzugten, die Bescheid wussten. Und jetzt ist es bei den Juden nicht so gewesen, dass sie das Gesetz nur besaßen und nicht gelesen haben. Es hatte natürlich nicht jeder Jude damals eine Schriftrolle mit dem Gesetz zu Hause, das besaßen, wenn überhaupt, nur sehr wenige. Es gab aber ein sehr gut etabliertes Lehrsystem im jüdischen Volk. Es gab Synagogen, in denen das Gesetz gelehrt wurde. Die Rabbiner, die haben ihre Schüler unterrichtet. Sie haben Texte aus dem Gesetz vorgelesen, die Schüler haben Texte zusammen aufgesagt und ständig immer wieder wiederholt, bis sie Texte auswendig kannten. Sie haben im Gottesdienst im Tempel, haben sie nicht einfach irgendwie frei gedichtete Lieder gesungen, sie haben Psalmen gesungen, die sie auswendig kannten. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, wir sehen im Römerbrief, Paulus zitiert sehr viel aus dem Alten Testament. Wir finden zwischen 60 und 80 Zitate aus dem Alten Testament. Und Paulus hat nicht, als er den Römerbrief geschrieben hat, hier alle Schriftrollen aus dem Alten Testament liegen gehabt, wo er dann mal kurz nachgesucht hat und dann so wie wir Copy-Paste in den Römerbrief rein. Das gab es nicht. Also Paulus hat diese Textzitate aus dem Alten Testament aus dem Kopf frei zitieren können. Das war so der Erkenntnisstandard des Juden damals. Und sie kannten also sehr viel Text auswendig. Sie hatten das Gesetz im Kopf. Die Juden hatten also sehr viel Wissen aus dem Gesetz und sie stützten sich auf dieses Wissen, wie es hier die Elberfelder übersetzt. Benedikt Peters, er übersetzt diesen Vers mit: Du nennst dich Juden und du ruhst auf dem Gesetz. Und dieses Verb, was Benedikt hier mit ruhen übersetzt, das kann wiedergegeben mit sich auf etwas stützen oder auf etwas ruhen. Man kann sich da vielleicht so einen Hirten vorstellen, der auf seinem Stab gestützt sich etwas ausruht. Ja, und in diesem Sinne stützten oder ruhten die Juden auf ihrem Gesetz. Sie fühlten sich in ihrem Gesetz standfest und sie fühlten sich mit dieser Erkenntnis sicher. Sie waren in ihrem Gewissen beruhigt, das bekommen zu haben und das zu wissen. Das zeigen uns auch die nächsten Verse ab Vers 18. Da schreibt Paulus weiter: Und der du den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Hier wird bestätigt, was ich gerade erklärt habe: Die Juden sind im Gesetz sehr gut unterrichtet gewesen. Aber die Verse, die zeigen uns noch mehr. Sie zeigen uns, was dieses Wissen, das die Juden hatten, mit ihnen gemacht hat. Paulus hat im Vers 17 gesagt, dass sie sich rühmten. Hier im Vers 19 sagt er: Und du traust dir zu oder du maßt dir an, ein Leiter, ein Licht, ein Erzieher, ein Lehrer zu sein. Das haben die Juden von sich gedacht oder behauptet. Sie alleine wussten Bescheid, weil nur sie das Gesetz bekommen hatten. Alle anderen waren blinde, tappten im Dunkeln, sind töricht oder unmündig. Sie waren alleine der Leuchtturm der Erkenntnis im Nebel des Unwissens. Und damit ist dieses Wissen, das die Juden aus dem Gesetz hatten, ihnen gewissermaßen zu Kopf gestiegen und sie haben ihr Wissen zu ihrer Frömmigkeit gemacht. Sie haben sich eingebildet, heilig und gerecht zu sein, weil sie viel gewusst haben. Sie haben sich auf ihrem Wissen aus dem Gesetz ausgeruht. Und das ist ein sehr gefährlicher Trugschluss, zu meinen, etwas vor Gott zu sein, weil man etwas weiß. Und damit sind wir bei der ersten Entschuldigung, welche die Juden vorbringen konnten, wenn sie im Gericht Gottes verurteilt werden. Und nachdem Paulus also jetzt die Heiden im Kapitel 1 verurteilt hat und dann im Kapitel 2, Vers 1 den Juden gesagt hat, dass auch sie nicht zu entschuldigen sind, da würde der Jude sofort sagen: Moment mal, Paulus, ist dir eigentlich klar, dass ich auch Bibelschule bei Gamaliel gemacht habe? Weißt du nicht, dass ich ein Lehrer in der Synagoge bin? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Gott mich verdammen wird. Und genau so neigen wir Menschen dazu, unsere Erkenntnis als eine Gerechtigkeit zu sehen, mit der wir vor Gott im Gericht bestehen können. Und um diese Entschuldigung jetzt zu entkräften, nimmt Paulus jetzt in den weiteren Versen wieder Bezug auf dieses grundlegende Prinzip, was wir in unserer letzten Predigt uns angeschaut haben. Nämlich das, dass im Gericht Gottes nur eines interessiert und das sind Werke. Gott wird richten nach unseren Werken, nicht nach unserem Wissen. Davon überführt jetzt Paulus hier die Juden ab Vers 21, wo er schreibt, der du nun einen anderen lehrst, dich selbst aber lehrst du nicht? Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst? Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch? Der du die Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub? Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Das sind jetzt einfach 5 rhetorische Fragen hier von Paulus, die er so hintereinander stellt, um den Juden gedanklich dazu anzustoßen, mal in seinem Gedanken einen Vergleich anzustellen. Paulus sagt hier dem Juden mit jeder Frage, dass er das eine lehrt, aber genau das Gegenteil tut. Er stößt ihn also dazu an, das, was er weiß, einmal mit dem zu vergleichen, was er tut. Damit er feststellt, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ich richte den Heiden, ich predige ihm und sage, dass er mein Gesetz halten soll und ich verurteile ihn, weil er es nicht tut, aber ich mache genau dasselbe. Und diese Gedanken, dieses Überführtsein, das hätte den Juden zur Buße und zur Umkehr leiten müssen. Und während Paulus diese Fragen hier stellt, da wird sich manch ein Jude vielleicht gedacht haben, warte mal Paulus, Moment mal, wo habe ich denn bitte gestohlen? Mit wem habe ich die Ehe gebrochen? Oder wann habe ich etwas aus dem Tempel geklaut? Und genau so eine ähnliche Frage oder Formulierung finden wir schon einmal im Alten Testament, nämlich im Buch Maleachi, wo Gott den Juden genau den gleichen Vorwurf gemacht hat. In Maleachi 3, Vers 8 lesen wir, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, aber beraubt ihr mich aber beraubt ihr weiterhin die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Voraushaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Die Juden sind blind gewesen für ihre Übertretung des Gesetzes. Das Gesetz ist für sie ein toter Buchstabe gewesen, den man gut auswendig lernen kann, über den man gut debattieren kann, den man gut studieren kann, mit dem man andere auch gut zurechtweisen kann. Aber sich mal zu fragen, wenn Gott von mir den Zehnten erwartet, was bedeutet das für mich persönlich? Was für eine Einstellung erwartet Gott, die ich zum Beispiel zu meinen Finanzen haben sollte? Setze ich dieses Gebot wirklich praktisch um? Was bedeutet für mich der Dienst im Tempel? Bin ich bereit, diesen Dienst zu unterstützen? Genauso beim Ehebruch. Da haben die Juden gemeint, Ehebruch ist nur, wenn ich mit der Frau eines Fremden im Bett lande. Sie haben den Buchstaben des Gesetzes gesehen und nur den. Sich zu fragen, okay, was dieses Gebot des Verbotes des Ehebruchs bedeutet in meinem Herzen, in meinem Inneren und in meinen Gedanken, wirklich nur einer Frau hingegeben zu sein, diese Gedanken sind den Juden völlig fremd gewesen. Und genau das möchte Paulus ihnen damit offenbaren. Sie haben das Gesetz auswendig im Kopf gehabt, aber dieses Wissen einmal dazu zu benutzen, um die eigenen Werke zu bewerten, dazu ist es nicht gekommen. Das ganze Studium des Gesetzes, das war eine tote Übung, das war fromme Fassade und nichts dahinter. Sie haben gemeint, Gott mit ihrem Wissen blenden zu können, um damit von ihren bösen Werken irgendwie abzulenken. Und Paulus macht den Juden damit klar, Gott interessiert nicht, was du weißt, sondern was du tust. Es ist eine ungeheure Dummheit zu meinen, dass wir Gott mit unserem Wissen einmal beeindrucken werden. Das zeigt, was für ein primitives Gottesbild wir haben, wenn wir meinen, Gott so billig veräppeln zu können. Ein sehr vorbildliches Beispiel, wie es eigentlich sein soll, das finden wir in Esra, Kapitel 7, Vers 10. Da wird uns das Vorbild vom Schriftgelehrten Esra gezeigt, wo gesagt wird, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Erforschen, um zu tun. Es ist gut und es ist wichtig, das Wort Gottes zu erforschen. Es ist wichtig, Erkenntnis zu bekommen und zu gewinnen und danach zu streben. Aber warum sollen wir das tun? Wir müssen Gottes Wort erforschen, weil wir so oft aus Mangel an Erkenntnis sündigen. Und getrieben durch den Wunsch, gehorsamer zu leben, sollen wir sein Wort studieren. Wir müssen Gottes Wort studieren, um uns in sein Licht zu stellen, damit wir erkennen, was wir zu verändern haben, was wir abzulegen haben. Aber leider erliegen auch wir Gläubige so schnell diesem Irrtum, indem wir meinen, geistlicher zu sein als andere, weil wir mehr wissen als andere. Wir brauchen als Gemeinde nicht denken, besser zu sein als eine andere Gemeinde, weil wir vielleicht ein scharfes Bekenntnis haben oder weil wir hier tolle Predigten hören. Wenn die Auslegung des Wortes keinen Einfluss auf dein Privatleben hat, was bringt uns dann die tolle Lehre in der Gemeinde? Es gibt Christen, die haben Bibelschule absolviert, die haben unzählige Bücher gelesen, die wissen über jedes Thema Bescheid, aber wenn du in ihr Leben schaust, dann ist da Kraut und Rüben, sodass man den Eindruck gewinnt, dass sie mit ihrer Erkenntnis irgendwie von ihren eigentlichen Problemen ablenken wollen. Und Freunde, so ein Leben ist ein großer Schaden für den Ruf des Evangeliums. Das ist eine böse Heuchelei, die zum Anstoß wird für die Ungläubigen. Und genau das ist auch damals das Problem der Juden gewesen, das Paulus hier adressiert. Paulus muss den Juden hier nämlich im Vers 24 sagen, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Paulus wird es als Jude mit Sicherheit erlebt haben, dass er mit dem Evangelium zu den Heiden gekommen ist und die Heiden ihm dann gesagt haben, boah, ihr Juden, ihr haltet euch ja selber gar nicht an euer Gesetz. Ich muss doch nicht einem Gott glauben, der seine Diener dann zu solchen Heuchlern macht. Geh mir weg mit deinem Evangelium. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus so etwas oder Ähnliches in seiner Evangelisation erlebt hat. Und da wird das Herz des Heidenapostels geblutet haben. Es ist für ihn ein so starkes Anliegen gewesen, die Heiden zum Gehorsam des Evangeliums zu bringen. Aber die Heiden lästerten Gott wegen der Heuchelei der Juden. Und diese Gesetzlichkeit der Juden war ein großes Hindernis für die Annahme des Evangeliums unter den Heiden. Und Paulus erschreibt diese Zeilen hier an die Gläubigen in Rom. Und er appelliert damit insbesondere an die gläubigen Juden in Rom. Es war sein Anliegen, dass die Gemeinde in Rom über das Evangelium informiert ist, um das Evangelium verbreiten zu können. Damit unter den Heiden Erweckung entstehen konnte. Aber wenn die Juden jetzt in Rom ein so heuchlerisches Zeugnis gelebt hätten wie die ungläubigen Juden, dann wäre das Zeugnis des Evangeliums dahin. Erweckung beginnt in der Gemeinde. Das Evangelium muss uns als Gläubige zu einem heiligen Wandel anspornen, damit unser Glaube bekannt wird, so wie es unter den Römern damals war. Und damit auch das Evangelium mit unserem Zeugnis mitlaufen kann. In Matthäus 5, Vers 16, da sagt Jesus: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen und nicht lästern, wie es unter den Heiden damals der Fall war. Wir müssen als Gemeinde durch gute Werke ein Licht für die Welt sein, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Das, was du sagst, das, was du lehrst, das, wovon du redest, das muss zu deinem Zeugnis, zu deinen Taten passen. Das muss durch deine Taten untermauert werden. Die Juden sollten diese heuchlerische Gesetzlichkeit aus ihrem alten Leben ablegen, um dem Evangelium keinen Anstoß zu geben. Und als die Juden diese Zeilen hier von Paulus gelesen haben, da wird ihnen noch ein weiteres Detail aufgefallen sein. Paulus hat im Vers 17 damit begonnen, indem er zu den Juden gesagt hat: Du nennst dich nun einen Juden. Und das Wort Jude oder der Name Jude, der ist abgeleitet vom Namen Juda, also dem Stamm Juda, einem Sohn Jakobs damals. Und dieser Name Juda, er bedeutet preisen oder Lobpreis. Das war die Bedeutung, die die Juden quasi in ihrem Namen trugen, ein Lobpreis Gottes zu sein. Und Paulus macht hier den ungläubigen Juden klar: Du nennst dich zwar so, aber du bist durch deine Heuchelei kein Anlass zum Lobpreis, du bist ein Anlass zur Lästerung. Und das ist für die Juden ein ganz harter Schlag ins Gesicht gewesen damals. Paulus nimmt dem Juden damit seine selbstgemachte oder seine selbsterdachte Gerechtigkeit, auf die er sich ausgeruht hat. Paulus hat damit dem Juden für eine weitere Entschuldigung hier den Wind aus den Segeln genommen und er hat ihm klargemacht: Du wirst mit deiner Erkenntnis aus dem Gesetz niemals im Gericht Gottes bestehen können, weil du trotz deiner Erkenntnis ein Übertreter des Gesetzes bist. Und jetzt kommt Paulus im Vers 25 zu der nächsten Entschuldigung, welche die Juden vorbringen konnten, um im Gericht Gottes davonzukommen. Und er sagt: Die Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Wir kennen aus diesen folgenden Versen jetzt, dass ein weiteres Argument oder eine weitere Entschuldigung, die ein Jude jetzt gegen seine Verurteilung vorbringen könnte, das ist seine Beschneidung gewesen. Und durch diese Aussage hier im Vers 25 bringt Paulus die Beschneidung der Juden jetzt mit dem Gesetz in Verbindung. Die Beschneidung ist Nütze, wenn du das Gesetz befolgst, sagt er hier im Vers 25. Die Beschneidung ist ein Zeichen oder ein Symbol für etwas gewesen. Und um diese Aussage hier verstehen zu können, müssen wir einmal uns fragen: Okay, für was stand denn die Beschneidung? Was sollte sie symbolisieren? Und wir lesen von der Beschneidung zuerst in 1. Mose 17, wo Gott Abraham gesagt hatte, dass er sich beschneiden lassen sollte. Es war ein Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham. Und dieser Bund mit Abraham, der beinhaltete, dass Gott ihm Nachkommen geben wird und dass Gott seinen Nachkommen das Land Israel geben würde. Und dann später wurde das Volk durch Mose erneut im Gesetz dazu aufgefordert, sich beschneiden zu lassen. Es war ein Gebot des Gesetzes, also kam damit hinzu, dass die Beschneidung ein Zeichen war dafür, dass man sich an das Gesetz hält. Und deswegen sagt Paulus auch zum Beispiel zu den Galatern in Galater 5, Vers 3, ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Die Beschneidung war also ein Zeichen dafür, dass man zum Volk Israel gehörte und sich an das Gesetz hält. Das sagte dieses Zeichen aus. Wer beschnitten war, musste sich an das Gesetz halten. Und wenn du das Gesetz hältst, dann stimmt das auch, das, was du mit deiner Beschneidung aussagst. Wenn du dem Gesetz gehorsam bist, dann passt dieses Zeichen. Das macht Sinn. Das sagt Paulus hier mit dem ersten Satz in Vers 25 aus. Jetzt sagt Paulus aber weiter, dass dieses Symbol oder dieses Zeichen der Beschneidung keinen Wert hat, wenn du das Gesetz nicht hältst. Wenn du mit diesem Zeichen aussagst oder proklamierst, ich halte das Gesetz, aber deine Taten und dein Leben zeigen, dass du das Gesetz nicht hältst, dann machst du dich selbst unglaubwürdig, weil du zweideutig bist und deine Taten, die sprechen lauter als dieses Zeichen der Beschneidung. Und damit sagt Paulus den Juden, wenn du das Gesetz nicht hältst, dann zeigst du damit, dass du eigentlich ein Unbeschnittener bist. Und mit diesem zweiten Satz im Vers 25 möchte Paulus jetzt diese Unwahrheit oder eine Unwahrheit im jüdischen Denken korrigieren. Also die Juden, die haben nämlich geglaubt, dass das Zeichen der Beschneidung, dass die Beschneidung völlig ausreicht, um gerettet zu werden. Das haben die wirklich so geglaubt. Sie dachten, dass die Zugehörigkeit zu den Nachkommen Abrahams, was durch die Beschneidung zum Ausdruck gebracht wurde, die Eintrittskarte in den Himmel ist. Das haben die jüdischen Rabbiner direkt so gelehrt. Und die jüdischen Rabbiner, die haben gelehrt, dass Abraham persönlich an der Pforte der Hölle steht und dann kontrolliert, dass auf gar keinen Fall ein beschnittener Jude ja nicht in das höllische Feuer kommt. Das haben die so wortwörtlich gelehrt. Das kann man in den Schriften der Rabbiner nachlesen. Du kannst nicht verloren gehen, wenn du beschnitten bist. Das hätten die Juden wortwörtlich so unterschrieben. Paulus hatte den Juden in den vorangegangenen Versen also bereits klargemacht, dass es nicht reicht, das Gesetz zu kennen. Es muss befolgt werden, was die Juden nicht gemacht haben. Sie haben gestohlen, die Ehe gebrochen und Gott beraubt. Und bis dahin hätte der Jude vielleicht noch sagen können, ja, okay, Gesetz halten muss man, schaffe ich nicht ganz, ist blöd, passiert mal. Aber wenn alle Stricke reißen, dann ist da noch meine Beschneidung, die mich auf jeden Fall retten wird. Weil Abraham, der steht vor der Hölle und der wird sich für mich einsetzen, dass ich nicht verdammt werde. Die Beschneidung ist also so der letzte Nothaken gewesen, an den sich die Juden geklammert haben, der jetzt hier aber so langsam zu reißen beginnt, wo Paulus den Juden sagt, wenn du ein Gesetzesübertreter bist, dann bist du eigentlich ein Unbeschnittener. Und jetzt müssen wir bedenken, dass diese Bezeichnung Unbeschnittener, das ist eine sehr abwertende Bezeichnung unter den Juden damals für die Heiden gewesen. Wenn ihr euch vielleicht an diese schöne Kindergeschichte erinnert, David und Goliath, da kommt der Riese Goliath vor das Heerlager Israels, er spottet Gott, er verhöhnt das Heerlager und dann kommt der kleine David und er sagt, wer ist denn dieser Unbeschnittene da, der das Volk lästert? Diese Bezeichnung war wirklich abwertend für die Heiden und Paulus, er verwendet jetzt diesen Begriff und er wendet ihn auf die Juden selbst an, womit er die Juden wirklich in ihrer Ehre verletzt. Und damit nicht genug, in den nächsten Versen dreht Paulus jetzt den Spieß richtig um und er sagt dem Juden, wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderung des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? Und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Mit diesem Grundsatz aus den Versen 6 bis 11 hat Paulus für die Juden damals seine ganze Selbstgerechtigkeit zerschlagen. Das Gesetz, das er bekommen hat, interessiert nicht. Dass er das Gesetz nahezu auswendig kennt und ein Lehrer des Gesetzes ist, interessiert Gott auch nicht. Die Beschneidung interessiert jetzt auch nicht mehr. Was Gott interessiert, sind Werke. Und die Rechtsforderung Gottes muss erfüllt werden. Und wenn jetzt der Heide diese Rechtsforderung erfüllt, dann lebt er ja genau das aus, was ein Jude eigentlich durch seine Beschneidung zum Ausdruck bringen möchte. Und damit ist der Heide gleich einem Beschnittenen. Damit ist er Heide, ein geistlicher Nachkomme Abrahams. Und dieser Heide ist damit besser als ein Jude, der das Gesetz übertritt. Und damit sagt Paulus den Juden, diese Heiden, die du so verachtest, die du mit deinem Gesetz richtest, weil sie äußerlich nicht beschnitten sind, diese Heiden werden dich richten. Jesus sagte damals zu den Pharisäern genau das Gleiche. Matthäus 12, Vers 41, da sagt Jesus den Pharisäern, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona, gemeint ist Jesus. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Das waren sehr demütigende Worte in den Ohren der Juden. Die Heiden, die in ihren Augen unwissende und abscheuliche Sünder waren, die stellt Paulus hier und auch Jesus damals jetzt als Richter über den Juden. Die Juden waren diejenigen, die als Richter den Heiden gegenüber aufgetreten sind, wie wir es in Kapitel 2, Vers 1 lesen. Sie haben gemeint, Lehrer zu sein. Sie haben gemeint, die Erkenntnis oder die Verkörperung der Erkenntnis zu sein. Sie meinten, Licht der Blinden zu sein. Sie haben gedacht, ich bin der Erzieher. Und mit diesen Worten hier im Kapitel 2, da zieht Paulus die von ihrem hohen Ross runter, sodass die Juden hier Stück für Stück immer kleiner werden. Und mit den letzten Versen hier ab Vers 28, da reißt jetzt dieser letzte Nothaken der Beschneidung für die Juden komplett ab, wo Paulus sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch die äußerliche Beschneidung im Fleisch ist Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Der Jude, der sich also im Vers 17 seines Namens gerühmt hat, seiner Vorzüge gerühmt hat, dem sagt Paulus jetzt hier mit diesem Versen unterm Strich, du bist gar kein Jude. Und damit fällt die ganze Selbstgerechtigkeit des Juden wie ein Kartenhaus zusammen. Alles, wovon der Jude gedacht hat, dass er damit im Gericht Gottes bestehen könnte, das ist damit jetzt in den Dreck geworfen. Seine Erkenntnis, seine Beschneidung, sein Name, seine Zugehörigkeit zum Volk Israel. Und so wie Paulus jetzt in diesen letzten Versen die Bezeichnung Jude verwendet, das macht deutlich, dass Paulus mit dem Begriff Jude hier in diesen letzten Versen mehr meint als einfach nur einen biologischen Nachkommen Abrahams. Paulus bezeichnet den wahren Juden hier im Vers 29 als jemand, der am Herzen durch den Heiligen Geist beschnitten ist. Er erfüllt nicht den Buchstaben des Gesetzes, das heißt, er erfüllt nicht buchstäblich das Gesetz. Er müsste dazu beschnitten sein, er müsste die ganzen Reinheitsgebote und Rituale einhalten müssen. Das heißt, er ist in seinem Inneren beschnitten worden. Er ist innerlich verändert worden. Das heißt, Paulus spricht hier nicht nur von einem biologischen Juden, sondern er spricht von einem wirklich wiedergeborenen Menschen, dem Gott ein neues Herz gegeben hat und mit seinem Geist versiegelt hat. Paulus spricht hier von einem Menschen, der durch die Beschneidung seines Herzens Abscheu und Ekel empfindet vor der Sünde der Heuchelei. Es ist also ein Mensch, der nicht nur nach außen hin heilig scheinen möchte, wie die Juden damals, sondern der mit seinem ganzen Inneren und mit seinem ganzen Wollen Gott gefallen möchte. Es ist sein inneres Motiv, rein und heilig vor Gott zu stehen. Er möchte von Gott gelobt werden und nicht durch das, was die Menschen äußerlich von mir sehen. Er möchte das erfüllen, was quasi die Kernbedeutung im Namen des Juden ist. Er möchte in seinem Inneren etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus beschreibt hier also in den letzten Versen den Juden, wie eine echte, lebendige Beziehung zu Gott aussieht. Er zeigt ihnen, wie ein echtes Kind Gottes aussieht, um ihnen klarzumachen, dass sie das nicht sind mit ihrer Selbstgerechtigkeit, mit der sie meinen, vor Gott bestehen zu können. Und genau so müssen wir uns heute fragen, scheinen wir nach außen hin nur heilig oder wurdest du wirklich am inwendigen Menschen verändert? Und genau so, wie es damals im Judentum Statussymbole gab, die ein Jude nach außen hin präsentieren konnte, mit denen man sehr gut heilig scheinen konnte, so gibt es auch heute in unserer Gesellschaft Statussymbole, mit denen wir einfach nur heilig scheinen können. Und so viele Menschen, sie betrügen sich selbst, indem sie meinen, mit diesen Scheinheiligkeiten einmal vor Gott im Gericht bestehen zu können. Und genauso wie die Juden, so stützen sie sich auf diese Scheinheiligkeit und sie ruhen, sie verschaffen ihrem Gewissen damit ein Ruhekissen, durch vielleicht eine Kirchengemeinschaft, eine Konfirmation, eine Taufe, ein Gemeindeamt, dein Abschluss auf der Bibelschule, deine Erkenntnis, dein Wissen. Das ist alles Fassade. Das ist alles nur Etikette, die wir uns ankleben, womit du Gott aber nicht veräppeln kannst. Das ist genau so, als wenn ich jetzt zu meinem VW Charan gehe und ich mache das VW-Logo ab und ich klebe einen Mercedes-Stern da dran und ich fahre dann in die Mercedes-Werkstatt. Die werden mich auslachen und die sagen, das ist kein Mercedes, Junge, du bist falsch hier. Und genauso einfach ist es für Gott, unsere Fassade zu durchschauen. Er sieht, wer du wirklich bist. Und dann werden Menschen genau wie die Juden hier einmal hören müssen, du nennst dich zwar Christ, aber du bist es nicht. Du bist falsch hier an der Pforte des Himmels. Ich möchte schließen mit einem Gleichnis aus Lukas 18, Abvers 9. Lukas 18, Abvers 9, da lesen wir, er, also Jesus, sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dieser Pharisäer, der meinte, mit seiner äußerlichen Fassade einmal vor Gott prahlen zu können und im Gericht Gottes bestehen zu können. Der Zöllner, der brachte einfach sein schmutziges Inneres vor den Herrn und bat um Gnade. Der Pharisäer wurde nicht gerechtfertigt, der Zöllner schon. Wer von beiden bist du? Wenn du feststellst, dass du dich in deiner selbstgemachten Gerechtigkeit betrogen hast, dann folge bitte diesem Beispiel des Zöllners. Dann bring bitte nicht deine Fassade vor Gott. Dann bring bitte dein Inneres, dein schmutziges Inneres vor Gott, weil er möchte dein Herz beschneiden. Er will in deinem Inneren dich zu einem neuen Menschen machen und zu einem echten Kind Gottes machen. Amen.